Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des extrem guten Podcasts, wie man aus dem Wald ruft, von und mit Forst erklärt. Und es ist was Aufregendes passiert, Felix. Wo sitzen wir denn?
Moin zusammen. Ja, müssen wir jetzt einfach die Wiederholung aus der letzten Folge einspielen, denn wir nehmen eine Folge 2 auf. Wir sitzen hier im Wohnzimmer des Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft, Hans von der Goltz. Und es ist die zweite Folge, weil uns so viele Leute geschrieben haben, dass die unbedingt noch eine zweite Folge
genau, haben. Wie waren die Regeln? Ich habe gesagt, wenn wir auf dem Blog mindestens 20 Kommentare hinterlassen werden von den Leuten, die uns hier zuhören, dann würden wir eine Folge 2 aufnehmen und du hast nachgezählt.
Genau, es sind 38 geworden, also sehr viele Leute. Und ich lese einfach mal den Namen vor, weil ich das immer sehr schön finde, dass man mal hört, dass eure Nachrichten auch alle gelesen werden.
Genau, also, wir haben nämlich auch neben den Kommentaren auch noch viele Mails und bei Instagram haben uns Leute geschrieben, auf verschiedensten Wegen. Schieß los, Felix. Genau, komm, also hau sie alle raus.
In Double Time. Tim, Jens, Erik, Johannes, Susanne, Gabi, Jan, Hanna, Max, Alex, Patricia, Max, Susanne nochmal. HR, wer auch immer das ist. Clemens, Markus, Lukas, Carla, Bastian, Chris, Lorenz, T.S. Tom Salmer, mein Bruder. Philipp, Jakob, Luisa, Nick, Marius, Johannes, Simon, Valentin, Lukas, gleich zweimal, will doppelt gerne einen zweiten Teil hören, hat Lea hier reingeschrieben. Jens, Bennett, Daniel, Lukas, Simon, Burkhardt, Natalie, Joy, Eda, Joshua, Anna und Gisela.
So, Gisela hat mich heute noch geschrieben. Das habe ich gerade noch ergänzt. Ja, super. Ich hoffe, es hat euch jetzt nicht gelangweilt, sondern vielen, vielen Dank an all diese Leute, die uns geschrieben haben. Und ich glaube, da fehlten auch noch ein paar. Wir haben irgendwann erst angefangen, das zu ergänzen. Deswegen richtig schön, dass ihr da so viel Bock hattet an der letzten Folge. Ich sag's, wie es ist. Ich habe sie mir gerade auf dem Weg hier nochmal angehört. Ich bin auch ganz begeistert. Also ich finde, wir haben da echt eine schöne Folge gemacht. Ich habe da selber sehr viel gelernt. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass Hans auch gesagt hat, Jungs, kommt nochmal vorbei.
Es gibt auch was auf die Gabel.
Es gibt auch, genau. Den Kuchen haben wir jetzt schon hier heimlich alleine gegessen.
Ja.
Vorab, aber bevor wir jetzt in die Folge starten, haben wir noch ein paar kleine Infos für euch. Denn, was müssen wir sagen? Was ist passiert in Forst erklärt in den letzten paar Monaten, Felix?
Genau, wir haben angesagt, dass Liz, unsere Praktikantin, rechts neben uns sitzt. Die sitzt jetzt hier nicht mehr. Und sie würde auch nicht mehr hier als Praktikantin sitzen, sondern als Angestellte. Genau, Liz arbeitet jetzt bei uns.
Ist fest im Team und hilft uns sehr viel. Also sie hat ja auch Forst studiert und macht ganz viel Videoschnitt mit viel Videoproduktion. Wir konnten sie bisher noch nicht motivieren, auch vor die Kamera zu gehen. Aber wir können jetzt sagen, wenn 20 Leute kommentieren, dann muss Liz auch mal in einem Video vor die Kamera kommen.
Genau, und wir konnten sie auch davon überzeugen. Du hast es gerade gesagt, dass das Arbeiten bei Forst erklärt eine bessere Alternative als der Anwärter quasi ist. Ich weiß nicht, ob wir das sagen dürfen, aber wir sagen es jetzt einfach mal.
Du machst dich schon wieder richtig unbeliebt. Nein, ein Anwärter ist natürlich eine richtig tolle Idee,
auf jeden Fall,
wenn man Förster oder Försterin werden möchte. Aber Forst erklärt ist natürlich auch ein total tolles, junges und lustiges Unternehmen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass Liz jetzt irgendwie fest im Team ist. Was gibt's noch? Wir haben noch eine kleine Neuigkeit, die wir gerne hier in unserem Podcast kurz loswerden wollten, weil wir auch neben den vielen Nachrichten mit Hans von der Goltz Fans kriegen wir auch immer wieder Nachrichten, dass Leute gerne wissen wollen, wie wir das alles machen, was wir hier machen. Sprich, wie veröffentlichen wir irgendwie Videos, wie drehen wir Videos, wie funktioniert so ein Podcast? Und dazu bieten wir auch immer wieder schon Vorträge und Seminare an, allerdings bisher immer nur so intern, also in irgendwelchen Forstbetrieben. Und weil viele Leute von euch traurig waren, dass wir das halt nur intern machen, haben wir jetzt gesagt, okay, komm, wir machen es jetzt einfach mal öffentlich. Und deswegen laden wir euch ein. Wir bieten an ein Content Creation Seminar. Also es geht darum, wie kann ich mit meinem Handy Wissen vermitteln, Wissen erstellen, Beiträge erstellen, die dann am Ende auf Social Media veröffentlicht werden. Das Ganze machen wir online. Also es ist ein Online-Seminar. Das heißt, jeder, egal wo ihr sitzt, kann mitnehmen. Ihr müsst schon ein paar Stunden Zeit mitbringen. Es findet statt am
28.04., das ist ein Montag, 28.04.2025 für alle Leute, die jetzt in 2038 das noch hören. Genau, 9 Uhr bis 15.30 Uhr hatten wir gesagt, also es ist ein Arbeitstag, aber das könnt ihr euch bestimmt als Fortbildung anrechnen lassen.
Genau,
wenn ihr es dann, gibt auch ein Zertifikat.
Es gibt am Ende ein Zertifikat, das wird toll. Wir haben uns viele gute oder coole Sachen ausgedacht. Falls ihr da Interesse dran habt, dann schaut mal auf unserer Website vorbei, beziehungsweise abonniert unseren Newsletter, da hauen wir demnächst noch alle möglichen Infos dazu raus.
Genau, Hans schreibt schon mit.
Genau, dann jetzt können wir aber endlich losgehen, oder?
Genau.
Jetzt können wir endlich anfangen.
Also, Hans, du hast lang genug geschwiegen. Erzähle uns mal oder fass mal gern die letzte Folge so zusammen. Was hast du uns über den Dauerwald erzählt? Was macht den Dauerwald aus?
Also erstmal war ich total geflasht von euch. So, das muss ich ja ganz deutlich sagen. Das hat so einen Spaß gemacht, mit euch hier zusammen zu diskutieren, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich ein Mikro vor der Nase habe.
So soll es sein.
Und ja, ich habe versucht, eben die wesentlichen Elemente von Dauerwald, Mischung, strukturelle Vielfalt, wo geht natürliche Verjüngung und was vielleicht für den einen oder anderen, der Wald bewirtschaftet, neu ist, dass wir uns nicht nur um die Stabilität der Bäume kümmern, sondern um die Stabilität des gesamten Ökosystems, weil wir glauben, dass einfach ohne die Stabilisierung des natürlichen Lebensraums durch Integration von ökologischen Elementen der Waldumbau nicht gelingen wird. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass wir eigentlich eine ganze Menge von auch für die Praxis hilfreichen Tipps geben konnten, was gemacht werden muss, um von dem Altersklassenwald mit hohem Risikopotenzial hinzukommen zu verantwortlicher Forstwirtschaft mit dem Anspruch, ökonomisch erfolgreich zu sein und gleichzeitig ökologisch verantwortlich zu handeln.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist Altersklassenwald und was bedeuten diese ganzen vielleicht Fachbegriffe, dann würde ich empfehlen, hört einfach in die erste Folge nochmal rein. Unsere Idee ist jetzt, mich da quasi anzusetzen und weiterzumachen, weil wir so ein paar Themen gar nicht mehr so richtig untergekriegt haben in der letzten Folge. Bevor wir, also es ging dann so am Ende ja um Jagd und so Stichworte, bei denen ich weiß, dass Felix dann immer direkt in 30 Minuten Monolog startet. Bevor wir dieses Risiko aber auf uns nehmen, würde ich sagen, weil ihr uns eben nicht nur Kommentare geschrieben habt, so bitte noch eine Folge, sondern weil da auch einige Fragen bei waren, machen wir mal einen kleinen Frageblock. Felix, du hast ein paar Fragen gesammelt.
Ja.
Und Hans, du musst jetzt Rede und Antwort stehen. Richtig. Und ich höre zu und hake ein, wenn ich nicht verstehe, was ihr beiden hier von euch gebt.
Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal ein Stück Kuchen.
Okay, wir fangen mit der ersten Frage an. Und das ist die geheime Geheimfrage. Hans, warum habt ihr in deinem alten Forstamt eine Murmelbahn stehen?
Das ist eine sehr spezielle Frage. Ja. Ja.
Also wir haben eine Wanderausstellung gemacht mit einem Sozialwerk St. Georg zusammen, die outdoor geeignet ist und in Volksbanken, Sparkassen, größeren Einrichtungen untergebracht werden kann mit dem Thema Elemente von Nachhaltigkeit zu zeigen. Und die ist interaktiv und die Murmelbahn ist ein hervorragendes Utensil, um Interaktivität tatsächlich zu leben. Da muss man eine Wassersäule hochpumpen auf einem Stepper und dann rollt die Murmel dann von oben durch verschiedene Ökosysteme durch und die werden dann im Rahmen des Runterrollens von Murmel erklärt. Und dieses interaktive Tun, da waren wir auf einer Messe in Dortmund zum Beispiel, da standen die Familien, Erwachsene mit Kindern Schlange und die Kinder mussten kämpfen, dass sie überhaupt rankamen, weil der Papa alles machen wollte.
Sehr gut. Ja, also war jetzt am Anfang so eine kleine Quatschfrage, aber das hat mich mal, irgendjemand hatte mir das mal erzählt, dass es bei euch das im Forstamt gab und ich fand das so lustig, ich dachte, ich muss das mal aufnehmen. Sehr schön. Gut, ich würde jetzt tatsächlich zum fachlichen Teil einmal übergehen.
Wäre der es nicht genauso interessant und kurzweilig wie die Frage zum Murmelbahn? Ja.
Genau, also viele Leute haben uns zu dem Thema Wirtschaftlichkeit des Dauerwaldes geschrieben. Also wir haben ja gesagt, oder du betonst das ja immer, der Dauerwald ist ökonomisch und ökologisch, sag ich mal, auf dem Gewinnerweg, auf dem Gewinnerpfad. Tatsächlich ist es ja so, dass der Altersklassenwald, also die, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Monokultur, wie man sie sonst so kennt, Fichte in Reihe und Glied gepflanzt, dass das ja immer das Thema war oder das Argument dafür, dass es extrem wirtschaftlich ist, viel Geld einbringt. Wie siehst du das? Kann der Dauerwald mit dem Altersklassenwald, mit der Monokultur, mit der Plantage in Anführungsstrichen mithalten?
Ich glaube, da muss man ein bisschen die Zeitschiene einbeziehen. Die Fichtenmonokultur, die hat über 60, 70 Jahre tatsächlich wirtschaftlich erfolgreiche Zeiten hinter sich gebracht. Mhm. Und irgendwann, wenn sie älter wird, die Fichte, steigt natürlich auch das Verlustrisiko durch Sturm oder durch Trockenheit. Und diese Phase, wo die Fichte älter geworden ist, die erleben wir gerade seit 2018, dem Trockenjahr und dem Hitzejahr. Und wir haben allein hier in Nordrhein-Westfalen 140.000 Hektar Kahlflächen in Fichte. Mhm. Und mit der Kahlfläche verdiene ich kein Geld mehr. Und deswegen ist unser Ansatz beim Dauerwald nie nach dem Maximum eines Waldelements zu schielen, also Maximum von Ertrag oder Maximum von Naturschutz, sondern ein optimales Miteinander der verschiedenen Faktoren anzustreben, dann ist natürlich der akute Einnahmeoption temporär geringer als bei reiner Fichte, aber auf die Dauer ist sie deutlich höher, die Einnahmeoption. Ich mache ein Beispiel. Die Fichte hat einen Schadprozent vor diesem Jahr 2018 gehabt, bundesweit von über 34%. Das heißt, 34% des Holzes wurde durch Sturm, durch Borkenkäfer, durch sonstige natürliche Schadfaktoren erzeugt. Also ein Drittel.
Und das muss man kurz vielleicht einhaken. Das andere Holz kommt dadurch, dass wir natürlich auch gesunde Bäume oder gerade gesunde Bäume fällen. Ne?
Genau. So, und im Dauerwald ist dieses Kalamitätsholz nur bei 7%. Und mit Kalamitäten, mit Schäden, hat noch kein Waldbesitzer dauerhaft Geld verdient.
Okay.
Und wenn ich Dauerwald mache, ist das Risiko des flächigen Verlustes mit den entsprechenden wirtschaftlichen Konsequenzen eben deutlich geringer. Das ist ein Aspekt.
Ja.
Genau, das war jetzt, ich sag mal, sehr, sehr auf das Thema Finanzen fokussiert, aber weil uns das eben so viele gefragt haben, weil die immer viel argumentieren müssen oder manche ja vielleicht selbst Wald haben und sich überlegen, ja, damit finanziere ich meine Rente oder das Studium meiner Kinder oder wie auch immer und ich muss auch ein bisschen Geld damit verdienen und lohnt sich das überhaupt? Das war mal so ein bisschen in die Richtung gedacht.
Also ich sag mal, hier im Sauerland haben die Bauern immer gesagt, das ist die Sparkasse für mein Alter.
Ja.
Nur wenn die Sparkasse vom Borkenkäfer aufgefressen wird, ist das mit der Renditeerwartung natürlich im Eimer. Ne?
Ja.
Und das sieht man ja im Schwarzwald, so in den alten Plenterwäldern. Dort sind eben jede Menge dicke Bäume, die gesund sind und die dann geschlagen werden können, wenn der Eigentümer der Flächen das Geld braucht.
Mhm.
Und wir haben hier auch in Schmallenberg einen sogenannten Märchenwald, wo 200-jährige Fichte neben 5-jähriger steht.
Mhm.
Drumherum sind die Fichten alle vom Borkenkäfer aufgefressen worden, die gleich alten Fichtenbestände. In diesem Bestand habe ich jetzt, letzte Woche war ich noch da, keine einzige Borkenkäferfichte gefunden, weil das System in sich so strukturreich und abwechslungsreich ist, dass es nicht so risikoanfällig ist wie der einheitliche Altersklassenwald, ein Alter, eine Baumart.
Okay, kann man vielleicht so ein bisschen mit dem Aktienmarkt vergleichen? Also wenn ich einzelne Aktien kaufe, wo mir vorausgesagt wird, ja, damit wirst du mal richtig Geld verdienen. Kann aber auch sein, dass das Ding pleite geht. Wenn ich aber, das ist ja so Neudeutsch oder das neue Thema der Jugend, ein ETF im ETF anlege, also ganz viele unterschiedliche Aktien kombiniere aus unterschiedlichen Sektoren, Bereiche, dann kann mal eine Firma insolvent gehen, aber ich habe halt ganz viele andere Aktien, die das alles immer so ein bisschen abpuffern und das Risiko verringert einfach. So, das war jetzt.
Genau. Also man soll aber nicht verleugnen, dass, wenn ich naturnah wirtschafte, muss ich der Natur auf die Finger gucken. Das heißt, ich muss genau hingucken, was mache ich an welcher Stelle wie. Und das erfordert schon 15-25% mehr Aufwand als bei dem standardisierten Behandeln der landwirtschaftsähnlichen Altersklassenwälder mit einheitlichem Alter, einheitlicher Baumart. Da kann ich dem Harvesterfahrer sagen, bitte jeder dritte Baum raus. Das geht bei naturnaher Forstwirtschaft nicht.
Also es ist schon so, es ist komplizierter.
Es ist komplizierter, aber ich denke, das geringere Risiko des Verlustes kompensiert diesen Mehraufwand.
Okay. Wir haben nämlich auch die Rückmeldung bekommen von so, also es gibt, Menschen sind ja sehr unterschiedlich und nicht alle Menschen sind so wie ich, sondern es gibt auch Menschen, die mögen das sehr, wenn sie eine klare Leitlinie haben, wenn es irgendwie ein Programm gibt, da steht drin sowas wie jeder dritte Baum raus. Also ich rede jetzt auch von Förstern und Revierleitungen. Was können wir denn oder was sagst du denn solchen Leuten, die sagen, ja, das ist jetzt aber irgendwie ja eben komplizierter und es ist ja jetzt eben gar nicht mehr so geradlinig und so nachvollziehbar. Das ist ja für die dann auch erstmal ein Arbeitsmehraufwand, der Dauerwald, oder?
Also erstmal ist es ein Lernaufwand, denn ich glaube, dass in meiner Generation, auch in dem Studium, das kleinstandörtliche Beobachten von natürlichen Prozessen so gut wie keine Rolle gespielt hat.
Mhm.
Und wenn wir mit dem Wald als Ökosystem, das ist das naturnäheste bewirtschaftete Ökosystem in Deutschland, wenn wir damit verantwortungsvoll umgehen wollen, dann müssen wir diesen Naturausstattungen auf die Finger gucken und versuchen, unsere Wirtschaftsansprüche bestmöglich zu integrieren und nicht die Wirtschaftsansprüche so platzieren, dass sie das natürliche System dominieren.
Mhm. Ja.
Okay, heißt, das Wissen muss auch einfach noch mal ein bisschen mehr werden und man muss halt sehr, sehr individuell entscheiden, diese ganzen waldbaulichen Entscheidungen.
Also meine Erfahrung ist, es muss an den Universitäten, an den Fachhochschulen intensiver gelehrt werden. Das ist ja auch zum Teil erfolgt. Mhm. Aber wir müssen vor allen Dingen raus in den Wald mit den Leuten und denen zeigen, wie es geht. Und da erlebt man wirklich abenteuerliche Vorstellungen unter dem Begriff naturnahe Forstwirtschaft. Mhm. Es gibt Waldbesitzer, die sagen, ja, sie haben ja recht mit ihrem Mischwald, ich mache jetzt statt einer Bauma zwei. Ja. Das ist so weit weg von Dauerwald, nicht? Aber sie meinen das gut, ja, aber sie wissen es eben nicht besser.
Ja. Findest du, ketzerische Frage, aber findest du, Förster sollte eher ein Ausbildungsberuf sein als ein Studium?
Also ich bedauere ein bisschen, dass offensichtlich in der forstlichen Ausbildung, egal in welcher Ebene jetzt, der Outdoor-Teil ziemlich unter die Räder gekommen zu sein scheint. Mhm. Ich habe einige Hochschultage mit den Studierenden zusammen gemacht und da waren wir draußen im Wald. Und dann habe ich sie gefragt, was siehst du hier? Da fing das erste Problem schon an. Denn das, was sie da sahen, war in keinem Merkblatt wiederzufinden.
Ja, ja, genau das ist und, das, was ich meine. Ja.
Und dann haben wir das erarbeitet, was sie da sehen. Und dann brauchten sie aber, um da eine Lösung für die naturnahe Entwicklung zu hintereinander zu kriegen, vielleicht 5, 6 Merkblätter, die sie zusammenschmeißen mussten mit jeweils unterschiedlichen Informationen. Mhm. Und dieses Zusammenfügen von natürlichen Prozessen und gelerntem Wissen, theoretisch gelerntem Wissen, das ist im Wald nur zu üben und nicht am Schreibtisch.
Und das macht man am besten, also wie würdest du das am besten vermitteln? In Begleitung, also erfahrene Leute mit jungen Leuten zusammen, oder?
Also wir haben in der ANW ja in Deutschland 50 Beispielbetriebe.
Ja.
Und wir sind gerade dabei, diese Beispielbetriebe sowohl vom Wald her mit Beispielen auszustatten, die lernbar sind, als auch die Personen, die da zuständig sind, in die Lage zu versetzen, das Wissen zu vermitteln. Und ich glaube, dass diese Beispielbetriebe jetzt gerade in Zeiten des Klimawandels eine herausragende Bedeutung bekommen, um wirklich ins Handeln zu kommen.
Mhm. Ja.
Eigentlich eine schöne Idee. Also ich habe das auch immer, weil Jan das so ketzerisch gefragt hat, ich vertrete häufig die Meinung, mal mehr, mal weniger, dass Förster oder Försterin zu sein eigentlich ein Ausbildungsberuf ist, weil man sehr viel von der Erfahrung profitiert. Also ich merke das immer, dass 3 Monate Praktikum oder selbst wenn man im Sommer in den Semesterferien der vorlesungsfreien Zeit mal ein bisschen gearbeitet hat, mal ein paar Bäume gepflanzt hat, mal mit dem Förster oder der Försterin unterwegs war, dass einem das so viel mehr gebracht hat teilweise, wie es halt immer so ist. Die Praxis lehrt einen dann sehr, sehr viel. Das lege ich auch immer allen sehr ans Herz, möglichst viel rauszugehen, weil das einfach sehr viel, man kann das immer gar nicht so definieren, aber es ist sehr viel so Erfahrung. Man kommt in den Wald, hat direkt einen Blick dafür, ist der gesund, ist der gut strukturiert oder nicht. Da muss ich nicht mit einem Göttinger Flaschenöffner eine Winkelzählprobe machen, wenn ich weiß, was eine Winkelzählprobe ist. Da kommt bald ein Reel von uns.
Genau.
Genau, also dass man das nicht zu sehr quantifiziert alles, sondern viel ist vielleicht auch nicht ganz richtig, alles so aus dem Gefühl zu machen, ne? Aber mehr diese Erfahrung zu haben, zu sagen, okay, hier reicht vielleicht, wenn ich nur einen Baum rausnehme, ein anderer Wald, der fast genauso aussieht, da muss ich vielleicht 2, 3 mehr rausnehmen. Ne?
Also ein tolles Beispiel finde ich immer, es gibt ja im Wald eine Phase, in einer Jugendphase, wo verschiedene Baumarten im Kampf ums Licht sich gegenseitig Konkurrenz machen, wer kommt durch. Mhm. Und wenn wir resilienten, stabilen Mischwald haben wollen, müssen wir möglichst viele Baumarten retten in dieser Phase. Mhm. Und dann in den Wald zu gucken und zu sehen, oh, da wird die Eiche von der Buche dominiert, die droht unterzugehen, aber die Eiche als klimastabile Baumart, die brauche ich. Also muss ich eine Buche raushacken, damit die Eiche am Leben bleiben kann. Und so geht das mit vielen Baumarten in diesen Buchenwaldgesellschaften vorwiegend, die unterlegen sind im Kampf ums Licht, die aber denen geholfen werden muss, damit sie in dem Gesamtentwicklungsziel, was ja über 100 Jahre dauert, erhalten bleiben. Nur dann kriege ich dauerhaft den Mischwald.
Und das ist so ein bisschen das, dass man eben nicht durchgeht und sagt, das sind 2.000 oder 3.000, sondern
man macht's halt. Und da muss man kleinörtlich hingucken.
Mhm. Trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, möchte ich mal kurz eine kleine Lanze brechen für die Lehrer an den Hochschulen. Ich muss schon sagen, das haben wir auch in der letzten Folge so ein bisschen sehr kritisch irgendwie formuliert, aber viele Dinge, die wir hier ansprechen, passieren ja auch. Ne? Und natürlich ist es am Ende ein Hochschulstudium oder halt ein an der Universität. Das heißt, man hat einfach gewisse Theorieanteile und man muss sich halt im Forst, ist es einfach sehr dringend zu empfehlen, eigenständig, unabhängig davon, was das Studium vorgibt, sich diese Praxis, die eben wichtig ist, wie wir gerade merken, noch zu holen. Aber wir haben schon echt viel, also zum Beispiel diese Dynamik zwischen den Baumarten, wie du es gerade beschrieben hast, das ist total Inhalt des Studiums gewesen. Ne? Also
zwischen dem gelernten Stoff im Studium und dem Sehen draußen.
Ja,
da liegt der Knackpunkt.
Ja, ja.
Und da glaube ich eben, und da bin ich fest von überzeugt, dass es ganz wichtig ist, dass die, die Wald verantwortlich gestalten wollen, beides brauchen.
Ja.
Das theoretische Wissen und die praktische Erfahrung oder das praktische Sehen draußen.
Ja. Ja. Und also ich meine, deswegen ist es ja im Forst so, ist wahrscheinlich vielen Zuhörern und Zuhörern mittlerweile klar, aber nochmal als Disclaimer, wenn du Förster oder Försterin werden möchtest, dann studierst du und danach gehst du in den Anwärter und das ist ja dann nochmal ein Jahr, ja, ne? In der Praxis, manchmal ein bisschen länger, genau, wo man dann wirklich auch mit dem Förster draus unterwegs ist. Genau, Felix, hast du noch eine Frage für uns oder wollen wir jetzt in den großen...
Ich habe noch eine Frage und dann können wir zum Thema Jagd übergehen. Wie ist das denn, wenn ich jetzt einen Wald erbe, sage ich mal, oder ich kaufe mir den auf eBay, was auch immer, gibt es mittlerweile, müssen wir mal gucken, ist ganz witzig, und der sieht so aus, Fichte oder Kiefer, rein, weiß nicht, 40 Zentimeter dick, so wie man sich den klassischen Reinbestand vorstellt. Was muss ich da tun, ganz konkret? Wie sind so die nächsten 10 Jahre oder vielleicht 40 Jahre, dass der Wald mal so schön aussieht, wie wir uns den hier immer ausmalen?
Also das Herangehen ist kein Produkt von einer Woche, sondern ein Produkt von wahrscheinlich vielen Jahren, je nach Stabilität des Bestandes. Mhm. Der erste Schritt sollte sein, gerade bei den Baumarten Fichte oder Kiefer, dass man versucht, die Durchmesserspreitung der Bäume, also da gibt's dicke Bäume, da gibt's dünne Bäume, dass man die nicht, wie es früher auch mal gelehrt worden ist, die dünnen raushaut und die dicken weiterwachsen lässt, sondern dass man auch bei den dicken eingreift, um den dünnen Licht zu geben, dass sie weiter existieren können. Das heißt, das Nebeneinander von dicken und dünnen durch die Art der Durchforstung versuchen zu unterstützen. Das heißt, die Durchmesserspreitung in einem Wald zu optimieren. Bei der einen Baumart, wir haben ja nur eine Baumart, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und wenn dann im Laufe der Zeit an verschiedenen Stellen etwas mehr Licht an den Boden kommt, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass diese lichteren Stellen mit Halbschattbaumarten, also mit Baumarten, die mit relativ wenig Licht auskommen, zu unterpflanzen.
Was ist
also das, das ist bei der Kiefer, kann das mal eine Buche sein, kann das mal auch ein anderes Laubholz sein. Bei der Fichte, meine ich, könnte man auch mal mit der Weißtanne in den dunkleren Ecken arbeiten, als schattenertragender Baumart, aber dann immer gruppenweise eingebracht, damit die diese eigentliche Monostruktur der Baumarten ergänzen. Das ist, glaube ich, aber eine Frage der Zeit, wann der Boden soweit ist, durch die Durchforstung, durch Belichtung, dass er auch Wachstum von den anderen Pflanzen unten ermöglicht.
Wenn ich das mal kurz übersetzen darf, jetzt quasi in die Perspektive des, ich habe mir gerade Wald gekauft, Menschen, du machst zwei Sachen. Ne? Also erstmal finde ich es ein bisschen erstaunlich, weil wenn man jetzt, wenn ich die Ausgangssituation mir so anhören würde, dann, und also ich habe jetzt Wald, der besteht aus einer Baumart und das Ziel ist, ich will mehrere Baumarten, dann würde ich als Laie ja sagen, ja gut, dann pflanze ich halt welche dazu. Und das machst du aber nicht, sondern dein erster Schritt ist erstmal noch Bäume zu fällen. Ja, und also das finde ich immer so einen spannenden, ich glaube, das ist der erste Punkt, wo man als jetzt Laie sich denkt, oh ja, okay, vielleicht ist da, ist das doch mehr Wissen, als ich so dachte. Und vielleicht muss man auch dazu sagen, also ne, du hast dir gerade Wald gekauft, der hat bestimmt jede Menge Geld gekostet, Felix. In dem Moment, wo ich Bäume fälle, verdiene ich Geld, weil das Holz ne, kann ich verkaufen und verdiene Geld. Und jetzt hast du aber auch noch weitere Sachen gemacht, Bäume gepflanzt. Da stecke ich dann ja quasi wieder Geld rein, weil die Pflanzung kostet Geld. Ne, das muss jemand machen, die werden bezahlt, die Leute. Und das Pflanzmaterial kostet auch Geld. Also da hat man so ein bisschen Faktoren, wo man dann auch wieder drüber nachdenken muss. Ne? Was kostet so die Maßnahme?
Also das Entscheidende ist aber, dass der Boden, wo ich pflanze, der ja bei Fichte insbesondere lange, ewig lange beschattet war und wo sehr wenig Leben im Boden ist, da wächst ja kaum etwas. Da muss ich erst Leben in den Boden reinbringen durch Licht, damit da auch die gepflanzten Pflanzen wachsen können. Ins ganz Dunkle da die Pflanzen reinzusetzen, ist eine Fehlinvestition erster Güte. Die gehen alle kaputt.
Ja, okay. Ja. So, das heißt, also so pauschal und einfach, wie wir das jetzt hier formulieren, ist es am Ende gar nicht, weil, und das ist ja das, was wir jedenfalls auch immer versuchen, den Leuten mitzuteilen, am Ende muss ich mir natürlich genau meinen Wald angucken. Und so, so reißbrettmäßig, wie wir das hier darstellen, funktioniert es ja auch nicht. Ne? Man hat ja auch oft den Fall, dass eben der Wald gar nicht nur aus einer Baumart besteht, sondern manchmal kommt ja auch von selbst schon sehr viel nach. Ne? Das hängt dann sehr davon ab.
Vielleicht bei der Baumart Kiefer noch eben, da gibt es hervorragende Beispiele in Brandenburg zum Beispiel, wo alte Kiefernbestände durchforstet worden sind und dann ist auf einmal nach wenigen Jahren fast die gesamte Fläche unten drunter mit Eiche bestückt, weil der Eichelhäher die Eicheln irgendwo sammelt und darunter versteckt. Das funktioniert aber nur, wenn das Wild diese kleinen Eicheln nicht auffrisst.
So.
Die gleichen Sämlinge nicht auffrisst. So. Also da braucht man manchmal gar nicht zu investieren, sondern die Natur, der Eichelhäher, kann vieles für uns erledigen.
Jetzt hast du aber hier ein Thema aufgemacht.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Das war, besser hätte es ja nicht laufen können. Ja. Genau. Das große Thema, jetzt hast du, also das Stichwort war ja gerade Wild. Und das ist im Grunde das, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Bevor wir jetzt hier in die Detaildiskussion gehen, würde ich mir von euch beiden wünschen, dass ihr uns mal kurz erklärt, was hat es mit Wild im Wald auf sich? Das ist meine erste Frage für dich, Hans. Und dann danach die Frage, also du redest nur von dem lebenden Wild erstmal, würde ich sagen. Und dann erklärt Felix uns mal kurz, was hat es mit Jagd in Deutschland auf sich? Wie funktioniert Jagd? Wer ist das überhaupt? Und was hat das mit dem Wald zu tun? So grob. Also Frage an dich, Hans, was macht Wild im Wald? Was meinen wir überhaupt, also, wenn wir von Wild sprechen?
Also ich würde vorschlagen, dass wir uns heute über Schalenwild unterhalten. Das sind Rehe, das sind Hirsche, das sind Wildschweine, um ein paar zu nennen. Dann gibt es an verschiedenen Stellen noch Wildschafe, Muffelwild, Sika-Wild und so andere. Aber
übrigens, Schalenwild habe ich ganz lange nicht verstanden, was das heißen soll. Aber das sind ja Huftiere.
Ja.
Und der Jäger oder die Jägerin sagen nicht Hufe dazu, sondern Schalen. Also es ist wie bei einer Kuh, der Huf. Also die Paarhufer, es ist halt eben die Schale.
Genau.
Und deswegen heißt es so, Schalenwild.
Ja. Ja. Und diese Wildarten, die sind in unserem Wald eigentlich überall. Das Rehwild ist überall in Deutschland vorhanden. Und das Rehwild ist in den letzten Jahrzehnten vom Besatz her, von der Stückzahl her, ständig gewachsen, sodass man heute leider sagen muss, dass zwischen dem Wuchspotenzial eines Standortes, was kann hier wachsen, und dem Wildvorkommen eine deutliche Lücke klafft. Die fressen also mehr als das, was der Wald produzieren kann.
Also die, genau, die leben im Wald und ernähren sich auch vom
Sind
Wald.
Sind auch fester Bestandteil von Waldökosystemen, da sollen die auch bleiben. Aber die Harmonie zwischen Waldwachstum und dem Potenzial, was Wald leisten kann, und der Wilddichte, da muss man, denke ich, ein wenig eingreifen.
Genau, und dann kommen wir nämlich zum Thema Jagd. Kurze Ergänzung noch zu den Wildtieren. Man muss das vielleicht charakterisieren, damit man auch so ein bisschen die Unterschiede noch klar macht. Rehe leben überall, sind, würde ich auch sagen, ein Stück weit Kulturfolger. Also bei uns in Neustrelitz, in der schönen Mecklenburgischen Seenplatte, hüpfen die auch gerne mal über einen Kreisverkehr und die wohnen hinterm Obi. Die sind extrem anpassungsfähig, wohnen fast überall.
Kulturfolger heißt also, dass sie der Zivilisation folgen.
Genau, wie ein Fuchs, wie eine Elster.
Wie kultiviert jetzt so ein Felix Salmann in Neustrelitz, das weiß ich nicht, aber ja.
Ich bin kein Kulturfolger, aber die Rehe. Die wohnen meist alleine, beziehungsweise in ganz kleinen Familienverbänden. Mutter mit zwei Kitzen, also Ricke mit zwei Kitzen. Beim Rotwild ist das Beispiel was anderes.
Was ist denn das Rotwild, Rotwild, Felix?
Denkt man ja jetzt Hirsch und Reh, das ist Vater und Kind oder wie auch immer. Aber das Rotwild, also die Rothirsche und das weibliche Pendant, die Hirschkuh, das ist nochmal eine ganz andere Art.
Also es gibt Rehe und es gibt das Rotwild.
Genau.
Das sind zwei verschiedene
Rehwild,
Arten.
Rotwild, ja. Und dann gibt es dann auch das Dammwild, das sind die mit den lustigen Punkten. Genau. Und das sind eher Rudeltiere, die sind extrem störungsempfindlich. Also die würde ich in Neustrelitz nicht hinterm Obi entdecken. Die werden sehr schnell durch Besucherinnen oder durch Jagdaktivitäten.
Man könnte sagen, die sind scheu.
Die sind sehr scheu, genau. Ja. und deswegen auch ein ganzes Stück schwieriger zu managen. Das soll jetzt nur mal so ganz oberflächlich sein, damit man so ein bisschen Eindruck davon kriegt, wie unterschiedlich es ist.
So, und jetzt hast du gerade managen gesagt und Hans hat gerade sowas wie Bestand regulieren oder sowas gesagt. Das genau. sind ja irgendwie auch alles vielleicht Euphemismen oder
genau das immer. Wort hätte ich nämlich auch gewählt. Im Endeffekt geht es darum, ein Tier zu töten. Also die wenn da 10 Rehe sind, dann sollen 5 davon getötet werden, geschossen. Ich sage das ganz hart, weil die Jagd häufig geprägt ist von Euphemismen. Also die Jagd grundsätzlich gilt erstmal, also ich brauche ja einen Jagdschein in Deutschland, um wild zu jagen. Jetzt fragt mich dann immer meine Mutter, als ich meinen Jagdschein gemacht habe, die hat dann gesagt, ja, und jetzt darf sie einfach hinterm Haus das Reh schießen. Nein, das darf ich nicht. Ich brauche ein eigenes Revier. Und dieses Revier muss 75 Hektar, also ein Hektar ist 100 mal 100 Meter. Und davon brauche ich 75 Hektar. Dann habe ich eine sogenannte Eigenjagd. Also wenn mir 75 Hektar gehören, das ist sehr viel, dann darf ich darauf jagen. So, jetzt bin ich aber nicht mit dem Geld gesegnet. Ich habe nicht so viel Wald, Feld und wie auch immer Maisacker. Ich möchte mir ein Revier pachten. Heißt, ich suche mir eine Gemeinschaft von Leuten, die zusammen eine gewisse Fläche haben und pachte mir das. Heißt, ich zahle im Jahr Geld dafür, dass ich auf dieser Fläche jagen darf. Und da kommt nämlich jetzt das Ganze, der Stein ins Rollen.
Ich finde, das muss man kurz mal so ein bisschen betonen. Also in Deutschland ist eben getrennt, dass nicht jeder, dem der Wald gehört, auch in seinem eigenen Wald jagen darf. Er hat die Möglichkeit zu sagen, der Wald gehört mir, aber das mit der Jagd, das verpachte ich. Also Felix gibt mir Geld und dafür darf Felix in meinem Wald jagen gehen.
Genau, und das Doofe ist aber, dass Jan nicht aussuchen kann, so gesehen, wer das ist, weil Jan hat nur 3 Hektar und die 72 anderen Hektar oder 147 oder wie viel es dann auch sein müssen, die gehören jemandem anderen. Und Jans Wald ist jetzt auf einmal an diese Fläche angegliedert und der sagt, ja, ich verpachte das jetzt hier an, ja, ganz, ganz klischeehaft gesprochen, an den Arzt oder Anwalt aus Düsseldorf, der dann hier im Sauerland immer schön zum Jagen kommt. Ist jetzt ganz salopp gesprochen. Oder es kann natürlich auch der Bauer oder die Försterin aus der Gegend sein, die sich halt ein Jagdrevier.
Wir können es uns ja ein bisschen einfacher machen. Ich würde meinen Wald gerne an Hans verpachten, weil ich weiß, Hans ist sehr waldfreundlich und guckt, dass irgendwie der Wald im Einklang ist mit den Rehen, die da leben. Und leider sind die anderen aber der Meinung, sie würden meinen Wald lieber oder unseren Wald lieber an Felix verpachten. Und Felix hat aber jetzt nicht so viel Interesse an Wald, sondern Felix hat andere Interessen, was könnten das für Interessen, also was steht dem so ein bisschen konträr, was sind so die Positionen?
Genau, man grundsätzlich.
Das ist jetzt, man muss dazu sagen, das ist jetzt hier alles richtig dünnes Eis. Genau. Also wir können uns jetzt eigentlich nur unbeliebt machen.
Nicht. Genau, dünnes Eis würde ich nicht sagen, aber man muss es sehr vereinfachen. Was der Diskussion, also für den Laien ist das so verständlich. Es befeuert aber eigentlich eine Diskussion, die wir so gar nicht haben wollen. Oder es polarisiert zu sehr. Also es heißt immer so, ja, das sind die privaten Jäger und das sind die Förster. Und die sind immer so aneinander. Die mögen sich gar nicht, weil, du hast jetzt gesagt, der Hans, der kümmert sich um den Wald und ich. Das ist jetzt wirklich ganz blöd gesprochen, aber das sind so die Lager, die sich immer gegenüber stehen und sich beschimpfen. Das ist dann der Arzt oder der Anwalt aus Düsseldorf oder vielleicht sogar aus Dänemark oder Holland oder woher sie auch kommen und den Wald pachten und die sagen, ich möchte ein dickes Geweih an der Wand hängen.
Die pachten nicht den Wald.
Die Jagd. Also die pachten die Jagd.
So. Ja.
Und da haben wir so ein bisschen das erste Problem, wenn ich viele Trophäen oder also viele Geweihe an meiner Wand hängen haben möchte oder ich genieße das eben nach meinem stressigen Alltag, mich auf den Hochsitz zu setzen und da zu schauen, wie da 10 Rehe rumspringen, dann ist das für mich persönlich sehr gut. Aber du, Jan, als Waldbesitzer findest das überhaupt nicht gut, weil die Rehe deine frisch gepflanzten Elsbeeren oder was auch immer auffressen.
Genau, also das sind zwei mögliche Extreme, die wir im Wald haben. Ne? Leute, die jagen gehen, aus sogenannten Gründen, weil sie vielleicht viel Wild sehen möchten oder umso mehr Wild ich habe und umso älter das Wild wird, desto größer werden auch Trophäen. Und das andere Extrem kann man vielleicht, also genau, ist bitte Leute, seid uns nicht böse, dass wir es jetzt hier gerade mal so darstellen. Wir wollen nur so ein bisschen die Problematik erstellen. Die eigentlich spannende Frage ist jetzt, dieser Konflikt, wie viel Wild ist denn in unseren Wäldern richtig? Und gibt's da eine Antwort drauf, Hans? Also wie viel, oder gibt's denn Forschung? Was sagt denn die Forschung?
Wir drehen es mal andersrum, weil jetzt habe ich einen Nachbarn, also ich habe das Interesse, viel Wild bei mir auf dem Feld stehen zu haben oder eine von mir aus angemessene Menge an Wild. Mein Nachbar ist aber Förster oder Försterin und der hat da gar kein Interesse dran. Und dann heißt es, ja, der macht da, also das sind so die typischen Floskeln, die man immer wieder liest. Das ist der Vernichtungsfeldzug gegens Rehwild, der Totalabschuss oder, weiß nicht, Wald vor Wild ist auch so ein Kampfbegriff. Also, dass der Wald über das Wild gestellt wird, das sind so die Themen.
Dem letzten möchte ich mich eigentlich anschließen, um hier ein bisschen die Emotionalität reinzubringen. Ja. Das Jagd ist ja ein völlig emotionsfreier Bereich, ja, genau, deswegen können richtig. Wir ganz sachlich hier miteinander umgehen. Also in der Vergangenheit und beim Hochwild ist das heute noch so, wird
ist,
ja der
Hochwild?
Hochwild, das sind also es sind zum Beispiel die Hirsche oder das Muffelwild oder die oder das Sickerwild und so weiter. Da wird der Abschussplan hergeleitet von einer angenommenen Stückzahl Wild pro 100 Hektar.
Okay, jetzt habe ich, ja.
Und das Wild ist mobil und das Wild ist nicht zählbar. Und bei Rehwild ist das ganz extrem. Da liegt die Fehlerquote bei zwischen einer qualifizierten Schätzung dessen, was da ist, und das, was wirklich da ist. Und das können wir beweisen über Infrarot-Drohnenbefliegung, dass der Fehlerquotient bei 300% liegt. Also 300% mehr Rehe da, als tatsächlich gesehen werden.
Jetzt müsst ihr aber kurz mal erklären, was ist denn überhaupt ein Abschussplan?
Ein Abschussplan, der wird jährlich in der Regel jährlich, manchmal auch für 3 Jahre aufgestellt, um festzulegen, wie viel Wild von welcher Sorte darf in dem Jahr oder in den 3 Jahren tatsächlich geschossen werden, um einen Bestand zu erhalten, den Bestand zu senken oder den Bestand sogar aufzubauen. Mhm. Aber die Grundlage für die Herleitung dieses Abschuss, der Abschusshöhe, ist halt sehr, sehr unsicher. Und deswegen haben wir in mehreren Projekten einfach uns dazu durchgerungen zu sagen, nicht die Stückzahl Wild, die definitiv nicht zählbar war bisher, solange wir keine Drohnentechnik hatten. Wir nehmen den Zustand der Vegetation als Maßstab. Dafür ist die Vegetation, die Waldvegetation, mit dem vorhandenen Wild, egal wie viel es ist, im Einklang oder nicht. Und der Maßstab ist ein ganz wichtiger. Werden von den natürlich vorkommenden Baumarten wirklich alle das Licht der Welt erblicken? Oder bleiben von den Baumarten welche durch das Fressen des Wildes auf der Strecke?
Genau, vielleicht können wir auch noch mal kurz, ich mache mal Exkurse, um alle abzuholen, das Fressen des Wildes. Also das Wild frisst Bäume, die knabbern sich dann durch den Stamm durch? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Was?
Wie der Biber.
Also wir arbeiten ja im Wald relativ häufig oder versuchen das auf jeden Fall mit Naturverjüngungen zu arbeiten. Das heißt, dass die Bäume ihre Samen runterwerfen und daraus dann ein neues Bäumchen entsteht. Und die Situation, die wir bundesweit in 5, 6 Pilotregionen aufgenommen haben, ist, dass 63% von diesen nachwachsenden kleinen Bäumchen von den seltenen Baumarten, die eigentlich die Mischung ausmachen, die wir wollen, aufgefressen werden. Das heißt, die sind letal weg. Mhm. Ich kriege überhaupt keinen Mischwald hintereinander, außer wenn ich zäune, ohne dass ich wirklich bei dem Wild deutlich eingreifen muss, dass diese 2/3 nicht aufgefressen werden.
Also das Wild, muss man vielleicht, um das zu Ende noch zu übersetzen, die fressen die kleinen Knospen auf oder die jungen Triebe.
Die
und
jungen
das ist
Bäumchen,
genau das, ne? Das ist genau das, was natürlich den Wald, die Zukunft des Waldes ausmacht. Und jetzt hast du es schon angesprochen, jetzt könnte ich ja sagen, okay, ich bin jetzt vielleicht, ich finde Gewalt doof und Waffen sowieso, ich kann doch einfach einen Zaun bauen. Ne? Was sagst du dazu?
Ja, dann müssten wir heute nach der Trockenperiode, Hitzeperiode um knapp 600.000 Hektar Wald einzäunen, um auf diesen 600.000 Hektar dann den Wald zu erreichen, den wir uns wünschen, nämlich die Mischung. Und erstens kostet das ein Schweinegeld, 10.000 Euro pro Hektar, ist nicht finanzierbar und außerdem entziehen wir ja den anderen, den Tieren in der Fläche den Lebensraum, den sie eigentlich brauchen, um sich ernähren zu können, wenn ich sie wegzäune. Und dann gibt's noch eine zusätzliche Aussage. Alle Zäune über 2 Hektar Größe sind im Prinzip nicht dicht zu halten. Weil das Schwarzwild überwegend immer unten durchgehen
also
will.
Wildschweine.
Genau, und Wildschweine unten durch sich wühlt. Und dann kommen die Hasen und kommen die Rehe hinterher. Und dann ist oft die Wilddichte in den Zäunen, weil da keine Besucher reinkommen, höher als außerhalb der Zäune.
Okay, also viel Geld rausgeschmissen und die alle gepflanzten Bäumchen oder das, was sich da drin so verjüngt, wird aufgefressen. Jetzt könnte man aber auch sagen, okay, 63%, wir haben ja noch 37%, ich bin sehr gut in Mathe, die reichen doch eigentlich, oder?
Das war jetzt eine Aussage, die kann ich überhaupt nicht teilen. Ja, ja. Also, ich denke, wir sind uns einig, dass die Baumartenmischung das zentrale Sicherungselement für Resilienz von Wald ist. Also ein Wald, der sich aus sich selbst heraus regenerieren kann. Resilienz, der lebt davon, dass ich eine Vielzahl von Baumarten habe. Mhm. Weil ich eine Fichte zum Beispiel, die mit Trockenstress nicht umgehen kann, wenn die ausfällt, steht daneben vielleicht eine Weißtanne, die damit besser fertig wird und übernimmt deren Funktion. Also die kompensieren sich gegenseitig bei schwierigen Wetterlagen. Mhm. Und wenn ich je weniger Baumarten ich habe, desto größer ist das Risiko, wenn irgendwas passiert, dass dann der ganze Wald weg ist. Mhm. Ja, weil wenn es eine Baumart nur ist, haben Sie immer jetzt bei der Fichte, dann habe ich Kahlfläche. Und wenn ich aber 5 Baumarten habe und eine leidet und die anderen 4 managen das noch, dann habe ich den Wald weiter mit seinen Funktionen für Eigentum und Gesellschaft und die Lücken werden geschlossen. Und die Voraussetzung für dieses sich selbst erholen können, das heißt die Resilienz, das ist die Vielzahl von Baumarten. Und wir haben gemessen, dass innerhalb der Kontrollzäune, 10 x 10 Meter groß, die Baumartenvielfalt 2,5 mal höher ist als außerhalb der Zäune, wo das Wild fressen kann.
Fleißig wirkt.
Das heißt, was fressen die am liebsten?
Das ist regional sehr unterschiedlich. Das Rehwild ist ein Schmecklecker. Die suchen sich immer die Baumarten aus, die im Minimum irgendwo vorhanden sind. Okay. Das heißt, hier in der Region, wo wir sehr viel Fichte haben, kommt in der Fichtenverjüngung die Eberesche, Vogelbeere vor oder ein Bergahorn oder auch mal eine Buche. Die werden gnadenlos rausgefressen.
Die finden die und die fressen die. Ja.
Und in Buchenregionen, dann kommt da drin vielleicht mal eine Eiche vor oder auch eine Fichte, da werden die gnadenlos rausgefressen. Okay. Es bleibt eine Monokultur in der Naturverjüngung, Fichte oder Buche übrig. Und das dürfen wir nicht zulassen.
Und wie kann ich das feststellen? Also ich meine, das hast du ja schon gesagt, dass jetzt da Rehe im Wald sind, ist ja erstmal was ganz Normales. Und dass sie sich von den jungen Bäumen ernähren, ist ja auch erstmal was Normales. Woher weiß ich denn, dass es zu viel ist? Kann ich durchgehen und zählen? Oder?
Also wir empfehlen, und das wird jetzt auch in zunehmendem Maße gemacht und findet sich auch in den Förderrichtlinien vieler Länder wieder, empfehlen, diese Weisergatter anzulegen. Das sind kleine Flächen, 10 x 10 Meter, wo das Wild in der Regel nicht reingeht. Und da kann ich dann sehen, was kann an diesem jeweiligen Standort tatsächlich an holziger oder auch krautiger Vegetation wachsen. Und das vergleiche ich mit einer Fläche, die direkt daneben liegt, gleich besonnt ist, also die gleiche Belichtungsverhältnisse hat und sehe, was ist innerhalb des Gatters und was ist außerhalb des Gatters.
Und das ist teilweise ziemlich krass, muss man sagen.
Und das ist, so wie ich es eben gesagt habe, 63% der seltenen Baumarten außerhalb der Gatter werden aufgefressen und in den Gattern ist im Durchschnitt die Baumartenzahl 2,5 mal so hoch wie außerhalb.
Und was ist dein Ziel?
Mein Ziel ist eine Mischung von beidem, dass wir den Zustand, wie er im Gatter ist, nicht erreichen können und wollen, weil wir ja Wild im Wald haben wollen.
Genau.
Das ist absolut logisch, aber zur Visualisierung, was möglich ist, ist, glaube ich, und Bewusstseinsentwicklung bei Waldbesitzer und beim Jäger sind solche Weisergatter, glaube ich, sehr hilfreich.
Ja, muss man vielleicht sagen, gib das mal bei Google oder sonst irgendeiner Suchmaschine ein, Weisergatter.
Oder guck mal bei uns, da haben wir nämlich auch schon ein Reel zugedreht.
Ein Reel?
Absolut. Ja, stimmt. Ja, sehr lange her.
Genau, aber, und dann sieht man halt, auf den krassesten Bildern, dann hat man dieses Viereck da im Wald stehen, das total grün ist und außenrum ist der Waldboden kahl. Und das finde ich ist meistens, oder das veranschaulicht einem immer, ja, wenn ich jetzt so in den Wald gucke und der ist kahl, da denke ich ja jetzt nicht, dass da irgendwie großartig ein Schaden entstehen ist, weil es ist ja nichts da. Wenn ich jetzt, und da muss man vielleicht auch mal so ein bisschen die Parallele ziehen zur Landwirtschaft, wenn ich einen Maisacker habe und da sind mal 2-3 Nächte eine Rotte Wildschweine durchgegangen und haben das Ding auf rechts gedreht, da steht man davor, ups, wie sieht das denn hier aus? Ne? Also völlig zerpflügt, der Ertrag für den Landwirt oder die Landwirtin ist völlig im Eimer oder nicht völlig, aber eben in diesen speziellen Teilen, dann sieht man das ganz klar. Und im Wald sieht man das nicht, weil was nicht da ist, sieht man nicht, dass es nicht da ist. Ne? Also wenn die Eiche nicht wächst, dann wächst sie halt nicht und man sieht es halt nicht.
Also das ist wirklich das zentrale Problem, dass man den Samen, die Eichel, die aufgefressen wird, oder den Sämling, der 10 Zentimeter hoch ist, einfach nicht sieht, dass er abgefressen ist. Bei einer älteren Pflanze sieht man, dass sie abgeknipst worden ist von einem Reh oder von einem Hirsch. Aber bei den ganz jungen Pflanzen sieht man es nicht und sagt, hier bei uns wächst ja nichts. Ne? Mhm. Mhm.
Und dafür ist eben dieses Weisergatter dann gut. Ja. Dann hat man da auf einmal ein grünes Viereck stehen. Und das ist ganz wichtig, dass du sagst, und das vielleicht, um die Wogen auch zu glätten, weil ich habe ja gesagt, ja, das ist hier der Vernichtungsfeldzug gegen das Rehwild, der Totalabschuss und da soll kein Stück Wild mehr im Wald leben. Also, weil das ist immer dieses Wald-vor-Wild-Thema, ist immer sehr emotional, wie du sagst. Es ist gar nicht der Anspruch, dass es Wald ohne Wild ist, ne, sondern das Wild gehört zum Ökosystem Wald, wie du sagst.
Ich denke, die Gesellschaft hat ja durch den Klimawandel jetzt wirklich mitbekommen, dass es unserem Wald nicht nur örtlich, sondern grundsätzlich nicht so sonderlich gut geht. Mhm. Wir haben insgesamt bei allen Baumarten einen Vitalitätsverlust zu beklagen. Durch die Trockenheit, durch die Hitze und Änderungen der Wetterabläufe. Und mit dem Vitalitätsverlust des Waldes ist verbunden ja auch ein Risiko, dass das mit den Flächenverlusten, wie wir sie jetzt mit 500, 600.000 Hektar zu beklagen haben, weitergeht. Und damit verliert die Gesellschaft auch einen ihr liebgewordenen oder ja Erholungsraum oder einfach die grüne Lunge der Gesellschaft und so weiter. Und damit ist die Gesellschaft durch den Waldverlust unmittelbar betroffen. Und ich denke, wir müssen einfach dafür sorgen, dass die nächste Waldgeneration diese von der Gesellschaft erwarteten Funktionen der Temperaturminderung, des Erholungsraums und so weiter, der Trinkwasserbereitstellung weiter bereit ist und in der Lage ist zu liefern. Und das geht nur, wenn die Wälder stabiler werden. Und ein wichtiges Element zum stabiler werden sind angepasste Wildbestände. Mhm. Wir haben es eben dargestellt, wenn die Mischung aufgefressen wird, kriege ich keinen stabilen Wald hintereinander.
Punkt.
Und genau, Punkt. Ja, muss man so sagen. Jetzt gibt's natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Positionen in dieser weiten Welt. Und natürlich auch gerade beim Thema Jagd sehr, sehr viele Kritiker. Aber, und das ist ja jetzt nicht deine persönliche These, sondern das sind ja einfach Fakten, die du hier uns mitteilst. Und auch das, was wir, also wenn wir über Wald sprechen und im Forststudium uns umschauen, da ist das absoluter Konsens, ne, dass wir angepasste Wildbestände brauchen. Und natürlich gibt's Leute, die sagen, die wollen irgendwie das ganze Wild ermorden, aber ebenso ist es nicht. Und der Grund, warum es andere Perspektiven gibt, und deswegen haben wir diesen Exkurs am Anfang gemacht, ist eben, dass es Menschen gibt, die halt eben nicht durch die forstliche Brille auf das Thema Jagd gucken, sondern die vielleicht halt eine andere Motivation haben. Sei es jetzt Trophäen oder weil sie es schön finden, Wild zu sehen oder weil sie vielleicht einfach das Töten von Tieren ablehnen.
Aber dann werden sie keine Jägerin oder Jäger sein, aber vielleicht.
Ja, logisch. Genau,
das ist so das Ding und das hatten wir vorhin auch schon ein bisschen aufgegriffen, die Problematik, die sich daraus ergibt. Also es ist ja völlig in Ordnung, wenn man da unterschiedliche Auffassungen von hat. Aber das Problem ist, dass sich das Interesse eines Einzelnen, also des Jagdpächters oder der Jagdpächterin, gegenüber den gesellschaftlichen Ansprüchen steht. Also ich persönlich entscheide darüber, ob, und das muss man dann vielleicht an manchen Stellen ganz knallhart sagen, genug Trinkwasser gefiltert wird. Ne? Du hast es vorhin vor unserem Gespräch schon als krasses Beispiel genannt, dass hier der Wald abgestorben ist und auf einmal Trinkwasser künstlich aufbereitet werden musste, weil der Wald seine Funktion als Wasserfilter nicht mehr wahrnehmen konnte.
Also ich denke, wir haben jetzt hier zwei Probleme oder drei Probleme. Der Eigentümer von den Flächen ist Inhaber des Jagdrechtes und muss eigentlich sagen, was er mit seinem Wald vorhat. Das tut er, weil er kleinstrukturiert ist, nur 2 Hektar hat, sehr selten. Das heißt, da greift dann, und das ist der zweite Punkt, eigentlich die gesellschaftliche Komponente. Die gesellschaftliche Komponente heißt, dass der Wald die von der Gesellschaft erwarteten Überlebensleistungen, nenne ich es mal. Mhm. Du hast eben gesagt, Wasser zum Beispiel, dauerhaft und zuverlässig bringt. Und diese Leistung ist nicht zu erbringen, wenn der Wald weiter in Monostrukturen sich entwickelt. Das heißt, diese gesellschaftliche Komponente ist und muss in Zukunft ausreichendes Argument sein, um das Thema angepasste Wildbestände ernsthaft in Angriff zu nehmen. Nicht nur der Wunsch des Eigentümers. Also die gesellschaftliche Herausforderung jetzt im Klimawandel ist meines Erachtens eine deutlich weitergehende als die der früheren Jahre.
Und ich finde dann immer die Frage sehr spannend, was kann denn der Staat jetzt machen? Weil der Staat kann ja jetzt nicht dem Waldbesitzer vorschreiben oder dem Jagdpächter vorschreiben, du musst das und das tun. Also jedenfalls Stand jetzt, glaube ich, nicht. Ne? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Worauf ich hinaus will, ist, was es aber doch gibt, sind ja sehr, sehr viele Förderungen, die Wald betreffen. Mhm. Und da kann ja der Staat dann eingreifen und zum Beispiel sagen, wir fördern dich und deinen Wald nur, wenn du zum Beispiel auch deine Wildbestände anpasst.
Also die Gesetzgebung sollte meines Erachtens vor dem Hintergrund des eben mehrfach angesprochenen klimawandelbedingten Risikos dahingehend zu sagen, wir formulieren ein Leitbild, wohin soll der Wald sich entwickeln? Mischung, Struktur, natürliche Verjüngung und möglichst intakter Lebensraum. Das ist ein Ziel, was ich glaube, die Wissenschaft und auch viele Praktiker inzwischen uneingeschränkt bestätigen. Und dann müsste weiter ein Kampfauftrag quasi an die Jägerschaft im Gesetz geregelt sein, dass nämlich die Bäume, die sich in einer Region befinden, ohne Schutz weiterentwickeln können in der nächsten Generation. Mhm. Das heißt, ich versuche nur über angepasste Wildbestände, sprich angepasste Jagd, das zu retten, was jetzt schon da ist. Und das aber ohne Schutz, ohne dass ich zäunen muss und ohne dass ich irgendwelche Einzelschutzmaßnahmen mit Plastikhüllen im Wald da die Landschaft noch verunstalte. Und diese beiden Vorgaben sind aus gesellschaftspolitischer Sicht meines Erachtens zwingend irgendwo niederzulegen als Orientierung für Waldbesitz und Jagd. Und die Förderung von Mischkulturen ist absolut richtig, weil das den Waldbesitz sehr viel Geld kostet. Nur es muss gewährleistet sein, dass diese Mischkulturen auch ohne Zaun, im Wesentlichen ohne Zaun, tatsächlich auch nach 20 Jahren noch das Ziel erreichen, mit dem sie gefördert worden sind. Und nicht, dass 2/3 der Bäume, die da gepflanzt worden sind und mit Steuergeldern zuschusst worden sind, aufgefressen sind.
Also man muss sich das so vorstellen, der Wald hier, wenn wir aus dem Fenster gucken, der ist zerstört worden, 1 Hektar Kahlfläche oder auch manchmal 50. Und jetzt sagst du, ich muss das ja wieder aufforsten, Staat gibt Kohle, dann werden die Maßnahmen mit 80%, 90%, 100% gefördert. Das sind dann 10.000 Euro. Die werden dann werden Eichen, Weißtern, alles, was du dir so wünschst, werden da eingepflanzt für mehrere 10.000 Euro. Und dann warst du 5 Jahre und dann ist das Thema beendet, weil das aufgefressen wurde. Und so, um ganz salopp gesagt, so verschwinden die Steuergelder quasi im Magen eines Rehs. Gibt es eine Grenze, wo du sagen würdest, also weil wir sprechen ja immer darüber, dass es ein völlig natürlicher Prozess ist, ne? Genau, wir müssen ein bisschen die Zeit beachten, aber das ist ja ein ganz natürlicher Prozess, dass die Bäume auch mal absterben oder dass die mal aufgefressen werden. Gibt es irgendwie einen Prozent, wo du sagen würdest, das ist in Ordnung, da so viel kann auch mal aufgefressen werden?
Also vom Grundsatz her, wenn ich 5 Baumarten irgendwo in eine Kultur bringe oder 5 Baumarten, dann erwarte ich, dass diese fünf Baumarten mit erkennbaren Anteilen auch nach 10 oder 15, 20 Jahren noch da sind. Dass da einzelne Bäume rausgefressen werden, das ist kein substanzieller Schaden. Aber die Baumartenmischung, die ich mit Fördermitteln initiiert habe, die soll in dieser Mischung auch tatsächlich, nachdem sie dem Äser des Wildes entwachsen sind, noch erkennbar sein.
Okay. Ich finde, wir sind jetzt hier schon ziemlich ins Detail gegangen. Plötzlich geht es um Förderung von Pflanzungen und sowas. Das ist ja schon eigentlich Level 3. Ich fand es aber trotzdem ganz spannend, weil man halt an solchen Beispielen ja auch immer ganz gut sehen kann, was meinst du denn, wenn du davon redest? Wir müssen so ein bisschen auf die Zeit achten. Ich möchte gleich noch unbedingt wissen, was deine Lieblingsart im großen, weiten Wald ist. Das machen wir gleich noch. Ich würde aber an dieser Stelle kurz das Thema Jagd beenden. Ich finde, wir haben jetzt natürlich hier dir, Hans, und deinem Wissen erstmal natürlich eine große Plattform gegeben, was uns sehr, sehr freut, weil es einfach super spannend ist, dir zuzuhören, auch in dieser Umfänglichkeit, ne? Weil das hast du in der ersten Folge sehr schön gesagt, es geht nie um nur ein Thema, sondern es geht immer um das Miteinander verschiedenster Positionen und Belange. Ich fände natürlich trotzdem spannend, wenn jetzt hier Leute zuhören und sagen, ey, was habt ihr denn da jetzt zwei Folgen lang für Quatsch erzählt? Also wenn jetzt irgendwie jemand uns hier in unseren Gesprächen, und wir sind uns ja im Kern eigentlich sehr einig, vehement widersprechen möchte, dann würde ich dich, der du gerade zuhörst, oder die du gerade zuhörst, ganz aktiv aufrufen, schreib uns mal. Und wenn du deine Punkte gut vertreten kannst, dann laden wir dich auch gerne mal ein und dann kannst du mal gegen Felix diskutieren. fände ich schon spannend und interessant.
Auf jeden Fall. Ja, weil ich glaube, diese Diskussion über das Wald-Wild-Thema, das wird entweder nur aus Forstkreisen geführt oder nur außerhalb von Forstkreisen geführt, aber nie in direktem Kontakt zueinander. Also wenn jetzt der Vorsitzende des Landesjagdverbandes NRW, wer auch immer, meint, er könnte auch was zu dem Thema sagen oder was zu dem Thema beitragen, unbedingt, wir sprechen gerne darüber. Wir sind jetzt schon sehr in die Tiefe getaucht oder sehr tief ins Thema eingetaucht. Es soll natürlich immer für Laien auch nachvollziehbar sein. Das ist halt eben dieser gesellschaftliche Aspekt, den wir jetzt hier so ein bisschen mit reingebracht haben. Und es muss natürlich auch belegbar sein, weil wir haben natürlich auch viel immer so, ja, und ich fühle, und das ist meine Idee von Wild. Ne? Wir haben eine sehr anthropozentrische, also eine sehr vom Menschen geprägte Ansicht auf das Waldökosystem oder das Wild, weil, das muss man auch sagen, es gibt auch die Theorie, und da werden ganz sicher Leute uns Kommentare und Nachrichten schreiben, der sogenannten Megafaun-Theorie, also dass sehr große Tiere, wie beispielsweise der Hirsch, das Wollnashorn oder Wollmammut oder der Auerochse oder das Wisent, wie sie noch in Polen oder sogar hier durchs Rothaargebirge.
Ja, das darf man ja, glaube ich, nicht ansprechen, das Thema, das hier auch sehr kontrovers genau, geführt.
Das aber, sind ja Tiere eigentlich, die in der ganz, ganz frühen Zeit hier durch die Wälder gestreift sind und die Landschaftsräume geprägt haben. Beispielsweise sieht man das in dem Nationalpark Białowieża, also in dem polnischen Nationalpark, dass diese sehr großen Tiere die Umwelt extrem prägen. Also dass man da gar nicht so den klassischen Wald, wie wir den jetzt sehen und uns vorstellen, dass man den gar nicht sieht, weil die Tiere da sehr viel diese Prozesse steuern. Oder dass der Biber sehr viel auf einmal Bäume fällt, das überschwemmt alles. Also was ich damit sagen wollte, ich hole jetzt sehr aus.
Ich bin total gespannt, worauf du hinaus willst.
Aber dass das alles sehr vom Menschen geprägtes Bild ist. Ne? Also es ist ja durchaus vertretbar oder ja, eine Meinung oder vielleicht auch wissenschaftlich stützbar, dass man sagt, wir wollen möglichst viele Rothirsche hier in unseren Wäldern haben, weil die halt ein natürliches System prägen. Dass auch mal kein Wald nachwächst, dass das offen ist, dass da irgendwelche Arten vorkommen, die nur auf offenen Landschaften und so weiter vorkommen. Da soll es so ein bisschen hingehen.
Durchaus also, diskutabel. Genau, wenn ihr solche Thesen vertretet und die auch wirklich belegen könnt, dann schreibt uns gerne. Wir haben uns überlegt, wir würden gerne für möglichst viele Aussagen, die wir jetzt hier thematisiert haben, die Quellen noch nachreichen, weil uns das wichtig ist. Genau. Die packen wir auf unserem Blog rein. Hans, da musst du vielleicht nochmal uns ein paar Links zuschicken oder wir dann unterhalten uns im Nachgang. Findet ihr also auf dem Blog einfach nochmal Quellen, also meistens ja Forschung, Paper, Abschlussarbeiten, was auch immer. Das war uns noch ein Anliegen. Und jetzt die letzte Frage dieser
Podcast. Ich habe direkt zu den Quellen noch eins, was ich unbedingt auch verlinken werde und was ich sehr empfehlen kann, ist der Wald-Wild-Konflikt von einem Waldbauprofessor von uns und die Initiative, die ihr hattet. Das ist die Wald-Wild-Initiative Vivaldi. Sehr schöner Name. Nee, Wild-Wald-Initiative.
Also das sind beides ist Literatur.
Wald-Wild-Innovation.
Innovation. Oha.
Ja,
das, aber gestattet mir bitte noch einen Abschluss, damit das jetzt hier nicht so im Raum stehen bleibt, als hätte ich oder wir nur auf den Jägern rumgehackt. Mhm. Unser Ziel ist, der Waldeigentümer ist Inhaber des Jagdrechts und soll sagen, wohin die Reise geht. Und er soll auch sagen, wie sein Wald bewirtschaftet wird. Mhm. Das Wild ist Bestandteil dieses Waldes und dafür ist unter Umständen nicht der Eigentümer zuständig für dieses Management, sondern weil er es verpachtet hat, ein Jagdpächter. Und wir müssen dahin kommen, dass Waldeigentümer und Jagdpächter zu einem Team werden, weil beide eine Mitverantwortung für die Zukunftsfähigkeit des Waldes haben. Und diese Teamentwicklung, das ist manchmal ein ganz schön dickes Brett, was da gebohrt werden muss, weil wir bisher eigentlich immer in Konfrontation miteinander umgegangen sind, statt in Kooperation. Und da möchte ich wirklich dafür plädieren, dass beide Seiten miteinander versuchen, erfolgreiche Wege zu finden, wie wir aus der Monokultur tatsächlich den angestrebten Mischwald kriegen.
Sehr schön. Also, unser Podcast war das Wissensbasic dazu und jetzt die Einladung von dir und von uns, dass sich die Jagdpächter und Waldbesitzenden alle mal zusammentun und
du musst immer das letzte Wort haben. Ne? Ich hätte es bei Sehr Hans schön. Einfach gelassen. Ja. Danke für das Statement. Jetzt endlich meine wichtige Frage, die wiederkehrende Kategorie hier bei uns im Podcast.
Artenkenntnis mit Forst erklärt.
Was ist deine Lieblingsart? Was für eine Art hast du uns heute mitgebracht, die du uns gerne vorstellen möchtest?
Ich komme gebürtig aus dem Schwarzwald. Ich kann auch noch ein wenig Badeschwätzet, wenn ihr wollt. Aber
danke, nein.
Meine Lieblingsbaumart ist die Weißtanne. Und die Weißtanne ist vom Holz her eben sehr ähnlich wie das der Fichte. Und sie ist sehr viel klimatoleranter als die Fichte. Mhm. Und wir haben von der ANW aus ein Projekt gemacht, ein Werbefeldzug quasi für die Weißtanne als Ersatzbaumart für die Fichte, dort wo sie ausgefallen ist durch Hitze und so weiter. Die Weißtanne wurzelt sehr viel tiefer als die Fichte, ist sehr viel stabiler, wächst genauso schnell wie die Fichte und hat im Gegensatz zur Fichte eine sehr viel ökologisch verträglichere Nadelstreu und versaut nicht den Boden wie Fichtenstreu schon mal, wenn sie in Reinkultur da ist. Und ich glaube, dass die Weißtanne
das musst du kurz erklären, ja. Was heißt, warum versaut die den Boden?
Ja, die Fichte durch die Filterwirkung und die saure Nadelstreu wird der Boden unter der Fichte tendenziell schon versauert. Und das macht die Nährstoffversorgung und die Umsetzungsprozesse im Boden ein bisschen schwierig. Und das ist bei der Tanne ganz anders. Mhm. Und ich denke, die Tanne ist auch eine ideale Baumart für die Mischung mit anderen Baumarten. Und weil wir den Mischwald hier haben wollen, ist sie sehr viel verträglicher. Also man kann sie zum Beispiel mischen mit der Eiche, was früher undenkbar schien in den Lehrbüchern. Das funktioniert ganz gut. Und wir können sie mischen mit anderen Nadelbaumarten. Und die Tanne verträgt extrem viel Schatten. Und diese Schattenerträgnis macht es möglich, dann eben auch den gestuften Wald zu den geschichteten Wald zu erzeugen, weil Baumarten, die viel Licht bringen, brauchen, die schießen los und die Tanne wartet da unten unter Umständen noch 20, 30 Jahre und kommt dann mit zeitlichem Verzug hinterher und da kriege ich dann auch die strukturreichen Mischwälder hintereinander, die zu Windruhe im Wald führen, zu niedrigeren Temperaturen, weil der Wind die Feuchtigkeit nicht rauspustet und ideale Baumart, ich liebe sie.
Ich glaube, so ein Statement haben wir noch nie gehört für eine Baumart. Sehr schön.
Also auch ein richtiger Tausendsasser. Du bist aber nicht der Einzige, der sie liebt, sondern ja auch das Wild, ne? Muss man ja auch sagen. Dazu haben wir nämlich auch gerade ein paar Videos gedreht. Falls ihr euch also mal wissen wollt, woran man die erkennt, die Weißtanne, und was sie noch so für Eigenschaften hat, empfehlen wir euch auch, da reinzuklicken. Verlinken wir auch einfach hier in der Folgenbeschreibung nochmal die entsprechenden Videos. Hans, vielen, vielen Dank, dass wir hier nochmal kommen durften. Felix, danke für deine kontroversen Diskussionen mal wieder, aber auch für die Vorbereitung der Folge. Und vor allen Dingen, ich glaube, ein richtig, richtig großes Danke an die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, die uns wirklich enorm motiviert haben, mit euren ganzen Nachrichten und Kommentaren hier nochmal eine Folge aufzunehmen. Das Ding ist, wir wissen jetzt sogar schon, die nächste Folge nehmen wir morgen schon auf. Da wird es ums Thema Waldpädagogik gehen, also schaltet da auch gerne ein. Wenn ihr noch Fragen an Hans habt, würde ich jetzt vorschlagen, schreibt ihr Hans direkt oder schreibt ihr, wir können da Kontakt herstellen, wenn es wichtig ist. Oder genau, meldet euch bei der ANW. Müssen wir noch Werbung machen für irgendwas oder?
Eigentlich nicht.
Nö, dann können wir ja jetzt einfach in Feierabend gehen, oder?
Richtig. Hast du noch letzte Worte zu sagen?
Mir hat's wieder unheimlich viel Spaß gemacht mit euch. Man merkt gar nicht, dass man in einem quasi geführten Diskussionsrunde ist, sondern wir haben uns einfach locker unterhalten. Und das macht so viel Spaß. Und ich glaube oder hoffe, dass viele von denen, die zuhören, den Weg raus in den Wald finden, um mit denen, die vielleicht zu irgendwelchen angesprochenen Themen Erfahrung gesammelt haben, ihr Wissen auch zu erweitern, um es nach vielen Jahren des Wissenssammelns vielleicht auch zu einem Konzept zusammenzuführen, was erfolgreich naturgemäße Waldbewirtschaftung dann als Ergebnis hat.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Und wir sagen nur noch, bis bald
im Wald.